Ich freue mich, dass ich euch heute Abend mein Buch ein bisschen vorstellen darf. Aber eigentlich geht es gar nicht so sehr um das Buch, sondern vielmehr um ein Herzensthema, das mich jetzt tatsächlich schon 9 Jahre lang begleitet hat. Und mein Anliegen, warum jetzt dieses Buch auch geschrieben ist, ich habe im Vorwort mein Anliegen formuliert und da habe ich geschrieben: Mein Anliegen ist, nicht nur Informationen zusammenzutragen und Futter für den Kopf zu liefern, sondern die Frucht des Geistes möglichst lebensnah vor Augen zu malen und in unseren Herzen Sehnsucht und neuen Hunger nach dem Wachstum dieser Frucht zu wecken. Und darum bitte ich dich gerade jetzt, Jesus, dass du selber jetzt auch an dem Abend durchs Reden und Zuhören und durch deine Gegenwart diesen Hunger nochmal in uns wächst und diese Freude an dem, was du in uns reingelegt hast, nochmal einfach neu und groß machst. Amen. Ich glaube, dass dieses Thema mit der Frucht des Geistes in unserer Zeit zu Unrecht ein bisschen in den Hintergrund geraten ist oder vernachlässigt wird, beziehungsweise im Vergleich mit den Gaben einfach ein bisschen weniger beachtet wird. Und ich sage das jetzt als eine, die Gaben des Geistes liebt, mit den Gaben des Geistes lebt und nach mehr strebt. Aber ich sage, diese Gaben ist nur die eine Seite. Die stehen oft schneller im Scheinwerferlicht. Das ist das, was man auf den ersten Blick auch mehr sieht, so im Vordergrund ist. Aber auf der anderen Seite steht diese Frucht des Geistes. Und Jesus hat uns geschaffen, dass beides in unserem Leben zum Tragen kommt und in die Kraft kommt. Und mein Herzensanliegen ist, dass diese Schönheit von dem, wer Jesus in jedem von uns ist, was er uns anvertraut hat in unserem Leben an Begabungen, aber eben auch an Eigenschaften, die direkt von ihm kommen, dass die sichtbar werden. Und dass das, was er uns anvertraut hat, auch an Geistesgaben getragen wird und einen Boden hat auf einem gefestigten, schönen, reinen und Jesus-ähnlichen Charakter. Wenn wir Jesus begegnet sind, dann weckt er meistens in uns diese Sehnsucht, dass wir ihm ähnlicher werden. Und das ist ja etwas Lebenslanges. Und darum geht es eigentlich bei dieser Frucht des Geistes. Es geht um diese Verwandlung in die Jesus-Ähnlichkeit. Es geht eigentlich um das, was der Grund und der Inhalt und das Ziel von unserer Jesus-Nachfolge überhaupt ist. Vielleicht ein paar Worte, wie es zu diesem Buch gekommen ist und warum es jetzt 9 Jahre lang gedauert hat. Vielleicht habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht, dass ihr das Gefühl hattet, da kommt eine Idee oder vielleicht auch ein Auftrag so direkt vom Himmel. Und so ist es mir mit diesem Buch gegangen. Ich war an einem besonderen Ort. Ich verrate euch jetzt nicht, wo der ist, aber ich verrate es im Vorwort. Ihr könnt es dann lesen. Es ist in diesem Monat, 9 Jahre her, also wirklich ein ganz besonderer Ort, wo ich gern wieder hingehen möchte. Und dort habe ich tatsächlich so eine Art offenen Himmel erlebt. Ich habe einfach in einem Moment vor meinem inneren Auge dieses Buch gesehen. Den Titel, die einzelnen Kapitel, diese verschiedenen Puzzleteile, die in dem Buch zusammenkommen. Alles, was da so zusammenfließt. Und eigentlich musste es dann, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, nur noch geschrieben werden. Zu dem Zeitpunkt waren unsere 4 Kinder zwischen 2 und 10 Jahren alt. Wir waren gerade so in unserem ersten Jahr hier in der Schleife. Viele Aufgaben haben sich gerade so entfaltet und entwickelt. Und es war jetzt nicht so, dass ich in der Phase noch unbedingt ein neues Hobby gesucht habe, um so meine freien Momente zu füllen. Und darum ging es jetzt tatsächlich 8 Jahre. Und ich muss sagen, es ist sehr gut, dass es 8 Jahre ging. Weil es ist ja kein Thema, was sich auf einer intellektuellen, theologischen Sachbuchebene irgendwie abhandeln wollte, sondern Ich sage euch ehrlich, ich habe mit jedem einzelnen Aspekt von dieser Frucht des Geistes wirklich gerungen, meine inneren Kämpfe ausgestanden und mich gefragt, ja, was heißt das jetzt wirklich für mein Leben? Was heißt das für unser Leben? Wie wird das auch praktisch? Und wo finden wir den Aspekt in der Bibel? Wo finden wir den im Wesen Gottes? Wie Gott sich darstellt, wer er ist? Und wie hat ihn uns Jesus vorgelebt? Und so bin ich im Nachhinein froh, dass es so viele Jahre liegen, gären und reifen konnte. Und es hat mich jetzt trotzdem Mut gebraucht, zu sagen, okay, es ist gut, das Buch darf jetzt gedruckt werden. Denn ich habe gemerkt, ich bin noch lange nicht fertig mit dem Thema. Ich kratze immer noch so an der Oberfläche. Und in nochmal 10 Jahren werde ich wieder an einem anderen Ort sein. Mit dieser Frucht des Geistes werde ich vielleicht noch ein bisschen geduldiger sein und freundlicher und sanftmütiger und so weiter. Aber das gehört zu dem Thema, dass man nie damit fertig ist. Es wird mich und ich wird auch euch ein Leben lang begleiten. Aber jetzt habe ich gemerkt, ist der Moment, dass ich es loslasse und euch anvertraue, dass ihr auch mit dem, was ich da zusammengetragen habe, ein bisschen hineintauchen könnt. Die Frucht des Geistes. Galater 5, 22 gibt uns Paulus diese Aufzählung und ich werde die euch einmal, ja, diese Liste vorlesen. Und wenn ich diese einzelnen Aspekte nenne, dann denken wir an Jesus. Stellen wir uns Jesus vor, malt euch Jesus vor Augen und macht euch bewusst, Jesus hat jeden einzelnen dieser Aspekte 150%ig gelebt, voll und ganz. Und zwar ungetrübt, weil sein Herz war einfach rein. Er hat das in der Fülle gelebt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit oder Selbstbeherrschung. Und alle diese Eigenschaften, sie haben eins gemeinsam, es ist zuerst, ist jede Eigenschaft eine Eigenschaft von Jesus. Eine Eigenschaft, die er verkörpert hat und gelebt hat. Und Paulus sagt, ohne diese Eigenschaft, diese Liebe von Jesus, die sich in dieser neunfachen Frucht äußert, ist alles andere leer. Wenn wir denken ans Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, sagt er, wenn ich alles hätte, die größte Erkenntnis und die Weisheit und die Gaben und alles, und wenn ich die Liebe nicht hätte, es wäre alles nichts. Und im gleichen Atemzug sagt er dann, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Und das ist eigentlich dieser Auftrag für uns. Wir streben nach der Liebe und eigentlich ist es die Liebe, die sich neunfach äußert und wir streben eben auch nach den Gaben des Geistes. Aber die große Überschrift über unserem Leben mit Jesus ist die Liebe und darum steht sie auch zuerst in dieser Auflistung mit der Frucht des Geistes. Ich glaube, bei jedem von uns ist dieser Wunsch geweckt worden, als wir Jesus begegnet sind, eben von ihm zu lernen, ihm ähnlich zu werden, ihn nachzuahmen. Die Bibel ermutigt uns ja auch dazu. Und es ist ja auch etwas sehr Schönes, aber es gibt da ein großes Problem dabei. Und ich denke, ich darf das so verallgemeinern. Wahrscheinlich haben die meisten von uns das auch versucht mit viel Anstrengung, Disziplin, guten Vorsätzen. Also morgen bin ich dann geduldiger, ich reiß mich zusammen. Anstrengung, eben eigene Kraft. Und dann merken wir sehr schnell, wie wir an unsere Grenzen stoßen und es eben nicht so einfach ist. Dann gibt es auch so Hilfsmittel. Ich weiß, so in meinen späten Teenagerjahren hatte ich hier so ein orange-rotes Armbändelchen mit WWJD, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und das hat mich so immer daran erinnert, mal noch kurz zu überlegen oder innezuhalten, bevor ich gerade reagiert habe. Und ich, von meinem Naturell her, reagiere ich sehr schnell. Und das war schon mal so eine kleine hilfreiche Gedankenstütze. Aber darum geht es eigentlich. Was würde Jesus tun? Wie werden wir mehr ihm ähnlich? Und dann können wir es entweder auf so einem religiösen Weg versuchen. Ja, ich scheitere, ich muss jetzt noch ein bisschen mehr beten, mich mehr anstrengen. Oder, und das ist viel angenehmer, wir können es Jesus in uns machen lassen. Und ich möchte euch erklären, was ich damit meine. Das ist etwas sehr Entspannendes. Und ich bin also zutiefst überzeugt, dass sich Jesus so unser Leben als seine Nachfolger vorgestellt hat, dass wir ihn in uns machen lassen. Und er sagt ja zu seinen Jüngern, folgt mir nach, ahmt mich nach. Und es ist ja nicht so, dass die Jesus begegnet sind und dann waren Schalter umgelegt und sie waren völlig neue Persönlichkeiten. Ja, das neue Leben hat angefangen. Ja, sie waren die neue Schöpfung und jeder von uns ist neue Schöpfung. Aber wir reden hier ja von Charaktereigenschaften, die über Jahrzehnte ausgeprägt sind, schon durch die Generationen tief in uns verankert sind. Und dann ist es eben nicht, ja, zack, wir legen dir die Hände auf und du bist völlig umprogrammiert. Es gibt Veränderung und Jesus geht mit uns diesen Weg, aber es ist eben ein Weg. Und das ist wirklich entspannend und das ist mir wichtig, dass ihr das wirklich tief in uns reingeht. Der Weg darf das ganze Leben lang weitergehen und das ist völlig okay. Es passiert nicht über Nacht. Und das ist eigentlich sowieso mein Anliegen bei diesem Thema mit der Frucht des Geistes, dass es entspannend ist, dass niemand von uns denkt, wir müssten jetzt oder wir sollten, sondern dass wir in was sehr Befreiendes hineinkommen und in diese Freude, dass Jesus gerne den Weg mit uns geht, dass er uns gerne vorlebt, dass er gerne in uns, mit uns daran arbeitet und uns gerne hilft. Ein Schlüssel dazu, und ich werde euch einen kleinen Abschnitt vorlesen, gibt uns Paulus in Galater 2, Vers 20. Und da schreibt er, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und darum geht es eigentlich. Die Frucht des Geistes ist das, was Christus in uns lebt. Und ja, ich schreibe da so ein bisschen darüber, wie unser Streben nach Gutsein scheitert, weil wir in unserem Leben ja regelmäßig auf den Boden geholt werden durch den Alltag. Also so meine Idealvorstellungen von der allzeit geduldigen Mutter, wenn sie nicht im Kleinkindalter schon gescheitert sind, dann spätestens im Teenageralter. Und ich schreibe da, solange wir als Menschen auf dieser Erde in zwischenmenschlichen Beziehungen leben, werden wir die Erfahrung machen, dass unsere Liebesfähigkeit und Jesusähnlichkeit Grenzen haben. Die Enttäuschung darüber ist jedoch der erste Schritt in eine neue Freiheit, denn sie enttäuscht und beendet dadurch die Illusion, dass es nur ausreichend Kraft, Entschlossenheit und Selbstdisziplin braucht, um als in Anführungsstrichen gute Menschen zu leben und zu lieben. Diese Erfahrung gleicht einem Sterben. Wir lassen Ideale und Vorstellungen los und kapitulieren vor Gott, indem wir erkennen und bekennen, wir sind abhängig von seiner Hilfe und Erneuerung und brauchen die Kraft seines neuen Lebens in uns. Die befreiende gute Nachricht ist, dass Jesus gekommen ist, um in uns zu leben und mit seiner Fülle auszufüllen, was wir nicht sind und gar nicht sein können. Und ich denke, bei dieser Liste der Geistesfrucht ist es eigentlich auf den ersten Blick klar, dass kein Mensch diesem Maßstab gerecht werden kann, sondern dass das nur Jesus in uns ist und Jesus in uns sein kann. Darum geht es. Und ihr versteht mich richtig, ich sage jetzt nicht, wir sollen drum alles schleifen lassen und uns auf die faule Haut legen, sondern die Bibel ist ja voll mit diesen Ermunterungen, also jagt dem nach, strebt nach dem, bemüht euch um dieses und jenes. Aber Jesus spricht an seine Jünger eine große und wichtige Einladung aus. Und auf die möchte ich noch kommen. Das ist diese Einladung im Bild vom Weinstock in Johannes 15. Und ihr seht das auf dem Cover, diese Traube habe ich eigentlich auch ausgesucht, in Anlehnung an dieses Bild, das Jesus uns da gibt, wo er sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und so wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jetzt kommt das Schönste. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Und das ist diese Einladung, die Jesus über uns ausspricht. Bleibt in meiner Liebe. Ich habe Anfang März hier in einer Predigt darüber gesprochen. Und das ist eben eine liebevolle Einladung. Und ich schreibe es auch im Buch, nachdem ich darüber gesprochen habe, dass dieses Bleiben, diese Einladung in die Liebe eben eine Einladung ist. Ich habe so viel Rückmeldungen bekommen, schriftliche und mündliche, wo mir Menschen geschrieben haben, sie haben das nie als Einladung gesehen, sondern immer als einen Druck, als etwas, was sie müssen, als eine Anforderung, wo sie sich dafür anstrengen müssen. Aber es ist dieser Lockruf von Jesus, bleibt in meiner Liebe. Und auch hier geht es eigentlich ums Nachahmen, weil Jesus sagt, schaut mich an. Ich habe einen Ort, wo ich bleibe. Ich bleibe die ganze Zeit in der Liebe meines Vaters. Und so wie der Vater mich liebt und Jesus ist vom Vater geliebt mit unendlicher Liebe. Da keine Liebe kann man damit vergleichen. Er sagt, schaut das an. Ihr seht, der Vater liebt mich mit unendlicher Liebe. Ich bleibe in seiner Liebe. Und genauso auch ihr. Bleibt in meiner Liebe, denn ich liebe euch auch mit dieser Liebe. Das ist die Grundlage. Darum geht es bei der Frucht. Ums Bleiben in ihm, an ihm, in seiner Liebe. Und dann passiert der Rest automatisch. Das steht auch übrigens so im Neuen Testament, dass es automatisch passiert. Jesus redet darüber im Markus 4, im Gleichnis vom Sämann, sagt er, ja, da kommt dieser Mensch und wirft die Samen aufs Land. Also wir wissen schon, ganz so einfach ist es nicht. Und dann macht er nichts anderes als schlafen und aufstehen und schlafen und aufstehen. Und dann, der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie, doch von selbst bringt die Erde Frucht. Das steht im Griechischen automate, automatisch. Wir wissen, da braucht es noch ein bisschen was, damit es wirklich automatisch wächst. Aber nehmen wir das mal für uns, weil es ist so schön und es ist so kostbar. Wir sind dieser Boden, den Gott vorbereitet hat, wo er dieses Saatgut von Frucht des Geistes hineingelegt hat. Und jeder einzelne Aspekt von dieser neunfachen Frucht, der ist schon in jedem von uns als Same hineingelegt von Gott, in unser Herzen, in unser Leben, in unser Sein. Gott selber hat Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit oder Selbstdisziplin in uns hineingelegt. Sie ist schon da. Ich hoffe, ihr hört das. Sie ist schon da, alle neun Aspekte. Und zwar, weil Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Ich habe es schon gesagt, jede dieser Eigenschaften ist die Eigenschaft von dem, wer Gott der Vater ist, wie Jesus sich uns zuwendet, wer der Heilige Geist ist. Gott hat sie in uns gelegt, weil er uns in seinem Bild geschaffen hat. Wir sprechen von diesem Wort Charakter. Ich führe es im Buch aus, dieses griechische Wort Charakter ist eigentlich dieser Prägestock, wie ein Prägestempel, dann auch um Münzen zu prägen. Und wir benutzen das für diese Ausprägung von Wesensarten. Und ich finde es ein schönes Bild. Ich meine, auch da ist dieser Aspekt vom Bleiben drin, dass Jesus seinen Charakter in uns hineinprägen kann. Da tun wir nicht so viel dazu, aber wir müssen stillhalten, damit ein Prägestock etwas in eine Wachstafel zum Beispiel hineinprägen kann. Muss die Tafel da sein und sie muss stillhalten. Und das ist das, was Jesus vorhat mit uns. Er möchte sich selbst in uns hinein eben einprägen, abbilden. Und da nehmen wir nicht selber irgendwie diesen Prägestock und stempeln da auf uns herum, sondern das lassen wir ihn machen. Es ist sein Interesse. Paulus sagt, wir haben den Schatz in irdenen Gefäßen und der Schatz ist dieses Wesen, wer Gott ist. Es ist Jesus, es ist das Evangelium und wir sind eben irdene Gefäße, weil unser Leben menschlich ist und Grenzen hat. Aber Gott hat sich das so ausgesucht. Er legt diesen Schatz, diese neunfache Frucht in unsere Leben hinein. Und das ist für mich das Erste und Wichtigste. Es ist entspannend, denn es ist alles schon in uns angelegt und es wächst in uns automatisch, wenn, jetzt kommen doch noch die Bedingungen, wenn die Wachstumsbedingungen stimmen. Und wir wissen, im Natürlichen gibt es Wachstumsbedingungen, die brauchen guten Boden, Nährstoffe, Dünger, Wasser, Sauerstoff, Licht, ab und zu jemand, der Unkraut jätet, dass sie nicht überwuchert werden. Und auch im Geist gibt es solche Wachstumsbedingungen, damit unser Charakter verwandelt werden kann auf diese sanfte Weise, automatisch durch die Verbindung mit Jesus. Vielleicht noch ein Wort zu diesen Wachstumsbedingungen. Diese Prinzipien von Licht, Wasser, Nährstoffen und so weiter. Diese Prinzipien lassen sich auf die Frucht des Geistes übertragen. Sie gehören zu diesem bereits von Gott in unserem Leben angelegten Saatgut. Und auch sie wächst automatisch, wenn die Wachstumsbedingungen gegeben sind. Dazu gehört, dass wir mit Jesus verbunden bleiben und seinem Licht, das heißt der Wahrheit, wer er ist und wer wir in Beziehung zu ihm sind, aussetzen und vom Wasser des Lebens, das heißt, von Jesus selbst und seinem Wort trinken. Auch wir lassen uns von ihm zurückschneiden und korrigieren. Und je mehr wir unser Leben in der Wahrheit seines Wortes spiegeln und von seiner Wahrheit düngen lassen, desto mehr werden auch wir mündig und immun gegen Schädlinge in Form von ungesunder Religiosität oder dem Wind einer Lehre, die uns schwächen und am Leben und der Entfaltung hindern. Und darum geht es eigentlich. Jesus möchte uns stark und mündig machen und vorbereiten. Und auch hier, wir haben es gesehen, Wachstumsbedingungen, das ist auch nichts, was wir uns erarbeiten können durch fromme Leistungen, sondern auch das ist immer das Geschenk, dass er sich uns zuwendet, weil es eben sein Anliegen ist, dass er in uns nach vorne holt, dass in uns sichtbar wird, was er in uns reingelegt hat. Wachstum braucht Zeit. Frucht braucht Zeit zum Wachsen und zum Reifen, aber sie passiert. Und das ist eigentlich mein Anliegen auch mit dem Buch, uns dazu zu ermutigen, dass wir dieser Wahrheit glauben. Es ist alles schon da. Dass wir Jesus vertrauen, dass er uns hilft, dass es in uns ausgeprägt wird und dass wir auch sehen, es ist zutiefst praktisch und es findet mitten im Leben statt. Wir müssen uns nicht extra ein Übungsfeld suchen, sondern wir leben in diesem Übungsfeld. Also Frucht des Geistes wächst nicht unter Laborbedingungen, so in einer sterilen Petrischale von Frömmigkeit, sondern sie wächst mitten im Leben. Also ich bin über mehrere Jahre in einem 4-Generationen-Haushalt groß geworden als ich dann zum Studium ausgezogen bin, ich wollte allein wohnen. Ich habe das unglaublich genossen, nur für mich allein. Ich meine, keine Schlange irgendwie zum Zähneputzen am Waschbecken, niemand, der irgendwo was rumliegen lässt, niemand, der laut ist. Also es war himmlisch. Und das Beste war, ich war plötzlich so heilig. Also ich hatte wirklich keine Probleme mehr mit Freundlichkeit und Geduld. Und also plötzlich, als wäre der Schalter umgelegt, war das so einfach, so ein heiliges Leben zu führen. Drum, es hat sich dann schnell wieder geändert, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Als nach und nach die Kinder in den Haushalt mit eingezogen sind. Aber eben, diese Frucht, die wächst in schlaflosen Nächten mit Kleinkindern, in Herausforderungen mit Teenagern. Sie wächst, wo wir in der Arbeitswelt an Grenzen stoßen oder uns an Mitarbeitern reiben oder an Aufgaben. Sie wächst in gesundheitlichen Herausforderungen. Es wächst in allem, wo wir wissen, es bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als unsere Herzen Jesus hinzuhalten und uns selber an Jesus zu hängen, weil wir wissen, von uns her reicht es nicht und es muss auch gar nicht reichen. Zum Schluss noch ein paar Worte zu: Jede Frucht hat ihre Zeit. Denn ich meine, wenn wir uns entscheiden, wir wollen jetzt da noch mal ein bisschen investieren in diese Frucht des Geistes, neunfache Frucht auf einmal bearbeiten, das ist ja schon ein bisschen viel. Und wenn wir da ein bisschen selbstkritisch sind, so wie ich, dann sieht man immer da, wo noch jetzt die größten Defizite sind. Drum habe ich am Schluss ein Kapitel geschrieben mit der Überschrift: Jede Frucht hat ihre Zeit. Ich lese euch ein paar Sätze daraus noch vor. Und es soll euch auch wieder entspannen. Gott selbst weiß am besten, welcher Frucht er bei uns zu bestimmten Zeiten besonderes Augenmerk geben möchte. Auch wenn wir in jeder Frucht zunehmen sollen, gibt es doch in unserem Leben immer wieder Phasen, in denen wir besonders in einem Bereich herausgefordert sind. Oft sind es Umstände und Situationen, die uns an den Rand unserer Belastbarkeit bringen. Wenn wir in solchen Zeiten unser Herz reinhalten von Enttäuschung und Verbitterung, dann werden wir sie als Zeiten des Trainings und der Zubereitung erkennen und schätzen lernen. Die Voraussetzung, dass Herausforderungen zu Wachstumschancen werden, ist, in solchen Zeiten bei ihm zu bleiben und uns einzugestehen, wir sind von ihm abhängig. Wenn wir in diese Abhängigkeit einwilligen, dann wird er uns nicht hängen lassen, sondern uns wie die Rebe am Weinstock mit Saft und Kraft versorgen und durchtragen. Ein anderes Wort für dieses bewusste Einwilligen ist Hingabe. Hingabe heißt, dass wir unser ganzes Sein unserem Gott hinhalten und uns ihm überlassen, auch mit den Wünschen und Vorstellungen, wie er unseren Charakter umgestalten sollte. Jede Frucht hat ihre Zeit. Ihr findet übrigens im Buch zu jeder Frucht sehr anschauliche Beispiele aus meinem eigenen Leben, wie ich mit diesen Eigenschaften gerungen habe. Und ihr werdet euch darin sicher wiederfinden, hoffentlich mit einem Augenzwinkern. Es gibt auch zu jeder Frucht, mache ich so einen vertieften Blick auf eine Person aus der Bibel, also aus dem Alten Testament, Neuen Testament, mal Männer, mal Frauen, bei denen wir sehen können, wie Gott diese spezifische Frucht in ihrem Leben entwickelt hat. Und zum Teil, wenn ich dem mal nachgegangen bin und wirklich so von vorne bis hinten durch die Bibel geblättert habe, so auf der Suche, wen finde ich, um jetzt diese Eigenschaft zu illustrieren, bin ich manchmal selber sehr überrascht worden. Zum Beispiel bei Sanftmut, das war die größte Überraschung. Ihr werdet nicht drauf kommen, welchen Mann ich als Beispiel für Sanftmut gewählt habe, nämlich Mose. Mose, da denken wir doch zuerst an den cholerischen Totschläger, der da sich überhaupt nicht unter Kontrolle hat. Aber Eine Weile später, im 4. Mose 12, heißt es über Mose: Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Er ist durch diese Herausforderungen, durch das Leben, durch das, wo er durchgegangen ist, ist diese Frucht in ihm gewachsen. Und die war ihm jetzt wirklich nicht in die Wiege gelegt. Und ich war so überrascht. Ich habe ein paar solche Entdeckungen gemacht, die mich überrascht haben. Und ich finde es so ermutigend. Ich meine, wenn Gott aus dem cholerischen Mose, der da völlig ausflippt, einen Mann machen kann, von dem in der Bibel steht, ja, Gottes Wort, er ist der sanftmütigste Mensch auf Erden, dann wird er garantiert auch mit jedem von uns fertig. Gut, noch ein paar Worte, warum wir überhaupt nach dieser Frucht streben oder warum es überhaupt auf Gottes Herzen ist, uns ihm ähnlich zu machen. Und das hat mit unserer Berufung zu tun. Wir haben nämlich eine sehr schöne Berufung. Und da lese ich euch jetzt noch die allerersten Sätze im ersten Kapitel. Wir leben in einer Zeit, in der Jesus seine Braut zubereitet. Auf seinem Herzen ist, dass wir ihm ähnlich werden und er sein Bild in uns hineinprägen kann. Haben nicht auch wir diese Sehnsucht in uns? Ja, das andere habe ich euch eigentlich alles schon erzählt, aber das Wichtigste ist der erste Satz. Wir leben in einer Zeit, in der Jesus seine Braut zubereitet. Und wir sind berufen, diese Braut zu sein. Der Vater bereitet dem Sohn eine Braut vor. Die sind wir. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, meine Kinder sind noch nicht in dem Alter, aber wenn man als Vater Einfluss hat, den Charakter der Zukünftigen zu beeinflussen, könnte ich mir vorstellen, dass das noch attraktiv wäre. Also das ist das, was Gott, der Vater, hier macht. Er hat Wege und Mittel gefunden durch den Heiligen Geist in uns, durch Jesus in uns, die Braut von seinem Sohn so vorzubereiten, dass es nachher richtig gut passt, weil sie dann auch voller Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung ist. Und darum geht es. Das ist das Bild, das Gott hat, das ist unsere Berufung. Es geht nicht darum, an uns herumzukritisieren, wo wir noch dazulernen müssen, sondern dass wir zu diesen Menschen werden, wie er sich uns gedacht hat, das entfalten und zum Leben bringen, was er von seinem Herz in uns hineingelegt hat. Und das ist eigentlich keine ernste Sache, sondern eine sehr fröhliche Sache. Also als Mutter, wenn ich beobachten kann, wie eines meiner Kinder charakterlich zulegt und an Herausforderungen wächst oder sich entwickelt. Und ich merke, es ist jetzt an einem anderen Ort als vielleicht vor einem Jahr. Das macht mich doch froh. Oder wenn ich bei mir selber merke, so im Rückblick, da hat es Jesus geschafft, mit mir ein Stück Weg zu gehen. Ich bin nicht mehr am gleichen Ort. Das macht mich auch froh und es macht mich dankbar, dass immer weiter Veränderung möglich ist. Und darum kann ich, und das ist jetzt wirklich ein Schlusswort, mit Überzeugung sagen, die Frucht des Geistes, sie ist auf Gottes Herzen. Und es macht ihn froh, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Es lässt ihn sich über uns freuen, wenn er diese neunfache Frucht des Geistes in uns bewässern, düngen, pflegen und fördern darf und wenn wir ihm dafür Raum geben. Amen. Ich sage euch noch ein paar Sätze, was euch im Buch erwartet und dann bete ich noch. Also ich habe es schon eigentlich ein bisschen gesagt, in jedem Kapitel gehe ich eigentlich quer durch die Bibel, gehe diesen Wortbedeutungen nach, was da an Fülle drinsteckt in diesen griechischen oder auch dann in den hebräischen Worten. Aber ihr müsst keine Angst haben, es ist sehr praktisch und wirklich leicht zu lesen. Dann zeige ich euch jedes Mal, inwiefern diese Eigenschaft zuerst eine Eigenschaft von Gott ist, wie sie dann bei uns zum Tragen kommt, wie sie sich auswirkt in unserer Gottesbeziehung, also zwischen Gott und uns, und dann als letztes eben auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen untereinander. Also diese Frucht ist sehr mehrdimensional. Dann hat jedes Mal eine biblische Person als Beispiel, und unter jeder Frucht gibt es einen Abschnitt, der heißt im Alltag, mit wirklich persönlichen Beispielen aus dem Leben zum Illustrieren und auch zum Schmunzeln. Und dann gibt es einen Abschnitt, der heißt zum Weiterlesen. Da findet ihr weiterführende Bibelstellen und dann immer auch noch einen Text, ein Liedvers oder ein altes Gebet, irgendeinen alten Schatz aus der Kirchengeschichte. Und ganz zum Schluss gibt es in jedem Kapitel auch noch ein kurzes Gebet, einfach so als Hilfestellung, wie wir auch mit Gott darüber ins Gespräch kommen können über diese Eigenschaft. Und am Schluss gibt es noch ein Kapitel, 7 Seiten zum Thema Wachsen in der Frucht des Geistes mit ein paar ganz kurzen praktischen Wachstumsbedingungen, wie wir das in unserem Leben auch ganz schlicht umsetzen können. Und wie gesagt, auf dem Backcover heißt es, dieses Buch ist eine Einladung, mit ihm auf die Reise zu gehen und diese Eigenschaften Gottes tiefer zu entdecken und durch ihn in uns zum Blühen und zur Entfaltung bringen zu lassen. Dafür bete ich jetzt noch. Danke, Jesus, dass du dein Herz in uns hineingelegt hast, dass du dich entschieden hast, diese kostbaren Eigenschaften von dem, wer du bist, was dein Wesen ist, wie du dich auch uns gezeigt hast, dass du dieses Herz von dir in jeden von uns hineingelegt hast, dass du dieses neunfache Saatgut schon in unsere Leben hineingesät hast. Ich danke dir, dass du uns in deinem Ebenbild geschaffen hast und dass es dein eigenes Interesse ist, uns durch unser ganzes Leben lang mehr zu dem zu machen, wie du dich uns gedacht hast. Dass wir diese Menschen werden nach deinem Herzen. Dass du in uns lebst mit deiner ganzen Fülle. Und ich bitte dich, dass du nochmal neu diese Sehnsucht, aber auch diese Freude, dieses dankbare Staunen in uns wach machst, dass du dich selbst in uns hineingelegt hast, auch wenn wir irdene Gefäße sind, Menschen mit Grenzen und Menschen mit Schwächen, dass es dir gefallen hat, dich selber in uns hinein abzubilden. Und ich bitte dich, dass du mit jedem von uns diesen Weg gehst, durch unser ganzes Leben, dass wir einfach an dir bleiben können, wie der Weinstock, wie die Rebe im Weinstock, wo uns von dir zuströmt, Kraft und Lebenssaft, die Weisheit für die Entscheidungen, die Kraft für die nächsten Schritte, wo wir mit dir einfach fröhlich weitergehen können, weil du alles bist, weil du uns so gerne gibst. Und damit segne ich euch mit einfach dieser Freude, mit ihm weiterzugehen auf diese Reise und immer tiefer zu entdecken, wer Jesus in uns ist und wie viel er von sich in uns hineingelegt hat. Amen.
Vielen Dank, Katharina. Wir schließen hier jetzt ab. Katharina wird draußen nachher das Buch unterschreiben. Es gibt die Möglichkeit, wenn ihr noch Gebet wünscht, vielleicht möchtet ihr diese Einladung annehmen, euch auf diesem Weg zu machen oder einen nächsten Schritt zu machen. Es wird ein Gebetsteam hier haben, auch wenn ihr Anliegen habt, Heilung oder was auch immer, dann könnt ihr gerne dahinter kommen. Für euch zu Hause wird eingeblendet eine Telefonnummer, die ihr anrufen könnt. Nehmt auch das in Anspruch. Wir beten gerne noch mit euch. Und sonst wünsche ich euch einen guten Abend, Gottes Segen und sehen uns nächste Woche wieder.